Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Liebe Gemeinde, heute Morgen haben wir einen sehr interessanten Bibeltext vor uns. In diesem Bibeltext wird von einem absoluten Loser berichtet, neudeutsch für Verlierer, einer, der absolut ablust oder verliert. Paulus schreibt über den Antichristen. Ich weiß nicht, was ihr über den Antichristen so wisst. Ich persönlich habe zum ersten Mal als Kind von ihm gehört. Meine Mutter hat mir von ihm erzählt. Er ist ein Mensch, der wie ein Gewinner aussieht. Er zieht viele Menschen in seinen Bann. Seine Zahl ist 666. Er ist der absolute Gegner von Christus, eben der Antichristus, der Gegenchristus. Er wird Wunder tun, große Wunder. Er wird die Menschheit verführen. Und alles wird am Ende der Zeit geschehen. Und dann wird er verlieren. Er wird von Jesus, so wie das hier in dem Bild gut ausgedrückt ist, vernichtet werden. Und deswegen hatte ich auch nie Angst vor dem Antichristen. Auch als Kind nicht. Auch als meine Mutter mir davon erzählt hat. Weil vor Verlierern brauchen wir eigentlich keine Angst haben. Jesus ist ja stärker. Fasziniert hat mich die Person trotzdem. Und in meiner Jugendzeit, den 80ern, gab es einige wilde Spekulationen, wer denn dieser Antichrist sein könnte. Einige meinen, es sei Michael Gorbatschow, weil er hatte ja hier so ein Zeichen auf der Stirn. Und ein Zeichen, das steht doch schon in Offenbarung 13, Vers 16. Abgesehen davon, dass in Offenbarung eher der Teufel gemeint ist und nicht der Antichrist, hat Gorbatschow dann quasi die Mauer eingerissen. Also konnte er es ja nicht gewesen sein. Und somit hatte sich diese Spekulation erledigt. Dann, ich glaube, so Ende der 90er hatte irgendwer ausgerechnet, dass das Wort Internet in bestimmten Sprachkombinationen die Zahl 666 ergibt. Ich hielt das sofort für bescheuert. Und ich habe auch dann nichts mehr davon gehört. Also das hat sich dann auch nicht durchgesetzt. Immer wieder gibt es Spekulationen, wer könnte denn der Antichrist sein? Dennoch ist es in den letzten Jahren, zumindest in meinem Umfeld, ruhig um das Thema geworden. Erst in letzter Zeit, ja in diesem Jahr, ist das ein Thema geworden, wo ich mich persönlich plötzlich wieder mit beschäftigen musste. Hatte ich gar nicht geplant. Im Gemeindeseminar hatten wir ja den Daniel-Kurs und in Daniel wird der Antichrist mehrmals erwähnt. Also musste ich mich damit auseinandersetzen, wer ist das überhaupt? Was macht er? Was will der? Dann hatten wir die Reich-Gottes-Reihe und in der Reich-Gottes-Reihe haben wir ja auch über das Kommen des Reiches Gottes gesprochen und dann, wenn es endgültig durchbricht, am Ende der Zeit, da poppte das Thema bei mir auch wieder hoch und als ich mir letzte Woche den Bibeltext für heute angeguckt habe, habe ich gedacht, oh, jetzt ist es ganz aktuell. Nachdem ich fast 20 Jahre nicht über diese Person nachgedacht habe, war es dieses Jahr ziemlich intensiv. Aber eins war mir immer klar und es ist mir auch jetzt klar, ich habe keine Angst vor dem Antichristen, weil das voll der Loser ist, der Verlierer. Offensichtlich scheint es Gott wichtig zu sein, dass wir um die Person des Antichristen wissen und es scheint auch wichtig zu sein, dass wir richtig, und die Betonung liegt auf richtig, mit diesem Wissen umgehen. Aber warum ist das wichtig? Ich glaube, wenn wir falsch mit dem Wissen umgehen, dann bekommen wir viel zu schnell Panik vor irgendwelchen Herrschern, die gar keine Antichristen sind. Und das hemmt uns. Genauso kann es aber sein, dass wir antichristliche Herrscher gar nicht erkennen, weil wir den Ernst der Lage nicht erkennen. Und so gehen wir ihnen auf den Leim. Das ist auch schwierig. Wir können also von beiden Seiten vom Pferd fallen. Einmal können wir Panik bekommen und hinter jedem Strauch den Antichrist wittern. Und auf der anderen Seite können wir zu sorglos sein. Und beides ist nicht gut für die Ehre Gottes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch mit Gottes Gegnern auskennen. Und Paulus macht das in seinem zweiten Brief, wo wir gerade sind in unserer Themenreihe, an die Gemeinde in Thessalonich deutlich. Und wir lesen mal zunächst 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Ich habe euch das hier auch mitgebracht auf der ersten Folie. Die Schrift ist etwas kleiner, aber besser ist ja sowieso, man hat seine eigene Bibel dabei. Und ich lese es hier auch nochmal vor. Und wir fangen mal mit den ersten 2 Versen an. Nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister. Und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unserer Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Ganz gleich, ob diese Behauptung sich auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt oder auf eine fälschlich uns zugeschriebene mündliche Äußerung oder auf einen Brief, der angeblich von uns stammt. Die Thessalonicher waren verwirrt. Da behaupteten doch tatsächlich irgendwelche Leute, du, der Tag des Herrn ist schon gekommen, oder er steht unmittelbar davor, oder wir sind mittendrin. Die Gemeinde wartete auf das Kommen von Jesus, auf das zweite Kommen, und darauf warten wir ja auch. Wir drücken das beim Abendmahl aus. Wir feiern so lange, bis Jesus kommt. Jedes Jahr feiern wir Advent, immer auch mit dem Hinblick auf den Advent des Weltenendes, des zweiten Kommens. Und Paulus macht deutlich, dass wir ganz locker und entspannt warten können. Er warnt ausdrücklich vor Verwirrung und Leichtgläubigkeit. Wir sollen nicht sofort alles kaufen, was uns auf dem Endzeitmarkt angeboten wird. Bei den Thessalonischern herrschte diese Verwirrung. Leute sind aufgetreten und haben gesagt, ihr habt ein prophetisches Wort. Haben Paulus falsche Worte in den Mund gelegt, haben seine Predigten verdreht. Scheinbar ist sogar ein Brief kursiert, der gefälscht war und gar nicht von Paulus war. Und Paulus sagt, Leute, bleibt nüchtern, denkt nach, übernimmt nicht einfach alles, nicht irgendwelche Prophetien, egal von wem, prüft und denkt nach. Lasst euch nicht durcheinander bringen, steht hier. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Man kann auch übersetzen, das schreibt sie in der Fußnote, vom nüchternen Denken abbringen. Benutzt euren christlichen Menschenverstand. Wir brauchen nicht irgendwelche merkwürdigen Endzeitspekulationen. Spekulationen über irgendwelche Weltherrscher, die angeblich den Antichristen verkörpern. Das bringt uns nicht weiter. Das macht uns Stress. Das verursacht Panik. Vor allem glaube ich, dass wir dann in so einer Art Abhängmodus verfallen. Abhängmodus. Wenn du eine Reise machst und die Reise ist zu Ende, dein Flieger geht um 11, um 9 Uhr kommt der Bus, oder sagen wir mal so, um 11 Uhr kommt der Bus, dein Flieger geht um 1. Ja, du musst auschecken. Die wenigsten von uns werden dann sagen, ach, hab jetzt ausgecheckt, nochmal gut gefrühstückt im Hotel, ich springe jetzt nochmal in den Hotelpool, ich fahre jetzt nochmal an den Strand. Nee, der Urlaub ist vorbei. Die meisten hängen in der Lobby rum, warten gelangweilt auf den Bus. Mist, es geht wieder nach Hause, weil der Urlaub vorbei ist. Vielleicht ist es bei dir anders, aber ich habe das schon oft beobachtet. Wenn Schluss ist, ist Schluss. Und dann wartet man nur noch, dann kommt man in so einen Abhängmodus, weil es ja nach Hause geht. Christen und wir als Gemeinde sind auch auf einer Reise, auf einer Durchreise. Wenn wir denken, ach, es ist sofort vorbei, es ist vorbei, dann neigen Christen und Gemeinden dazu, in den Abhängmodus zu fallen. Die packen ihre Koffer, die schließen die Tür zu, kommen, wir hängen uns in der Lobby ab, im Gemeindehaus, ja, und warten darauf, dass es endlich vorbei ist. Das haben ganze Gemeindebewegungen gemacht. Das haben viele Gemeinden gemacht, abgehangen, in den Abhängmodus umgeschaltet, weil sie irgendwie falsch gepolt sind. Die missionarische Schlagkraft erschlafft. Man wendet sich ab von der bösen und verlorenen Welt. Man harrt auf die Dinge, die da kommen. Und oft konserviert man regelrecht und wird bedeutungslos. Jesus will aber nicht, dass seine Kirche abhängt. Es geht schließlich um seine Hochzeit. Er will, dass sich seine Braut auf die Hochzeit vorbereitet. Er will, dass wir nicht im Abhängmodus sind, sondern im Vorbereitungsmodus. Im Vorbereitungsmodus, weil der Bräutigam kommt. Bald wird gefeiert. Lasst uns schon mal vorbereiten. Lasst uns alles herrichten. Und deswegen müssen wir Bescheid wissen, wie das Ende abläuft, damit wir im richtigen Modus das Wiederkommen von Jesus Christus, unserem großen Herrn und Erlöser, erwarten. Und im Grunde genommen waren die Thessalonicher in diesem Modus. Sie warten sehnsüchtig darauf, dass der Bräutigam kommt. Es gibt auch Kirchen, die rechnen damit gar nicht mehr. Die betrifft das alles gar nicht. Die haben das ganze Thema Endzeit, Wiederkunft, da reden die nicht drüber. Einige Teile der Christenheit haben das Thema völlig ausgeblendet. Ich weiß nicht, wie man diesen Modus nennt, Ausblendmodus. Aber das ist auch nicht der Vorbereitungsmodus. Wir haben das Thema hier wieder neu auf den Plan gehoben, machen eine ganze Predigtsreihe drüber. Und deswegen meine Frage an euch, Geschwister. Macht ihr mit? Der Text geht jetzt noch weiter, kommen 9 Verse. Es geht nicht um den Abhängmodus. Es geht um den Vorbereitungsmodus. Ich frage euch hinterher, ob ihr den einschalten wollt. Also ihr könnt noch rausgehen, aber nee, wir machen einfach mal weiter. Zunächst lesen wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 bis 5, der Antichrist fängt stark an und lässt schnell stark nach. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen, denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? Ständiges Thema in der Gemeinde. Bevor Jesus wiederkommt, muss es zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Ich glaube, dass die Wiederkunft von Jesus und die Entrückung der Gemeinde zu ihm hin ein zusammenhängendes Ereignis ist. Die These einer Entrückung der Gemeinde vor der großen Leidenszeit ist meines Erachtens nicht haltbar und spekulativ. Sie wird unter anderem in der Scofield-Bibel vertreten und im Freien Brüderkreis. Die beiden Thessalonicher Briefe machen aus meiner Sicht ganz eindeutig das Gegenteil deutlich und auch andere Bibelstellen. Die sogenannte Voreindrückungslehre führt meines Erachtens viel eher in den Abhängmodus als die Lehre, dass Entrückung und Wiederkunft ein Ereignis ist. Aber darüber sollen sich Christen auch nicht wirklich streiten, denn es kommt so, wie es kommt. Es kütt, wie es kütt, wie der Rheinländer sagt. Und jetzt nennt Paulus Anzeichen, woran wir das Kommen seiner Wiederkunft erkennen können. Das könnte man meinen, widerspricht jetzt so ein bisschen dem ersten Brief. Hat er da nicht gesagt, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht? Und jetzt redet er hier von Anzeichen, die man erkennen kann. Beides stimmt. Der Tag des Herrn kommt tatsächlich wie ein Dieb in der Nacht. Vor allem für die, die Jesus nicht kennen. Es wird eine absolute Überraschung sein. Oder für die, die nur kulturell Jesus kennen. Da wird das eine Überraschung sein. Da rechnet keiner mit. Christen haben den Vorteil, dass sie einige Vorzeichen erkennen können. Und trotzdem wird es für uns auch überraschend. Vor dem Tag des Herrn kommt die Auflehnung gegen Gott, so übersetzt die NGÜ. Das kann auch Abwendung von Gott bedeuten oder Abfall, wie die Elberfelder Bibel übersetzt. Nach meinem Verständnis ist hier nicht zuerst der Abfall von Christen gemeint, die von ihrem Glauben abfallen, sondern eher ein totaler Verfall des Gottesbewusstseins in der Menschheit. Das Gottesbewusstsein, was ja da ist im Menschen, verfällt total, alle wenden sich ab. Sicher auch der Abfall der Namenschristen, also von denen, die nur aus kulturellen Gründen Christen sind. Aber auch die echten Christen sollen auf der Hut sein, darüber berichten viele andere Bibelstellen. Der Abfall wird massiv, wenn der Antichrist auftritt. Das ist offensichtlich. Das können Christen gar nicht verpassen. Wir können den Antichristen nicht verpassen. Wir werden den mitkriegen. Der wird nämlich offensichtlich hervortreten. Er wird erscheinen. Deswegen brauchen wir auch nicht wild spekulieren. Wenn er da ist, ist er da. Und dann kriegen wir das mit. Das sagt dieser Text ganz klar. Er ist die Bestie aus Offenbarung 13. Die Bezeichnung Antichrist finden wir wörtlich nur in den Johannesbriefen, aber die Personenbeschreibung im Text macht natürlich deutlich, dass es sich um den letzten, finalen Antichristen handelt. Er tritt am Ende der Zeit auf. Er verkörpert das Böse. Er personifiziert das Böse. Und Paulus lässt auch hier wieder keinen Zweifel. Er ist der Loser. Er ist zum Verderben bestimmt. In Vers 9 führt Paulus weiter auf, was dieser Loser sich alles einbildet. Aber wir gucken zunächst noch auf die Verse davor. Entschuldigung, kannst du nochmal zurückmachen? Es sieht zunächst nicht so aus, als wenn er der Loser wäre. Er lehnt sich erfolgreich gegen alles auf, was wirklich göttlich ist. Er stellt sogar seinen Thron im Tempel Gottes auf. Und Daniel berichtet davon, dass das Volk Gottes besiegt wird. Es sieht so aus, als würde er triumphieren. Und der Gipfel ist, dass er sich selbst als Gott ausgibt und sagt, es gibt keinen Gott. Der Mensch ist Gott. Das Geschöpf ist Gott. Das ist der Gipfel. Und diese Aussagen korrespondieren mit dem Buch Daniel und mit Jesus persönlich in Matthäus 24,24. Was ist jetzt damit gemeint, dass sich der Antichrist in den Tempel Gottes setzt? Ist damit der jüdische Tempel gemeint, der noch wieder aufgebaut werden muss, wie manche meinen? Oder ist damit die Gemeinde gemeint? Vielleicht sogar Rom, der Vatikan? Ja, weil die Gemeinde ja als der Tempel Gottes im Neuen Testament gemeint ist. Ich glaube beides eher nicht. Am ehesten scheint gemeint zu sein, dass der Antichrist eben wie Gott sein will und dass das hier bildlich ausgedrückt ist. Er erhebt Gottes Anspruch. Er proklamiert, Herr der ganzen Schöpfung zu sein. Und in Vers 9 führt Paulus weiter aus, was dieser Loser sich alles einbildet. Jetzt brauchen wir die nächste Folie. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird. In Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburten der Lüge. In Unrecht und Irreführung aller Art. Damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Deshalb schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, der Lüge Glauben zu schenken. So kommt es dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen fanden. Satan persönlich verleiht dem Antichristen Macht und Kraft. Der Antichrist wird Wunder tun, verführende, erstaunliche Wunder, keine Fakes. Echte Wunder. Die Menschheit wird ihm mehr Glauben schenken als dem lebendigen Gott, den halten sie für tot. Sie ignorieren die offenbarte Wahrheit Gottes in seinem Wort und in den Christen, die auf der Erde leben. Das Gericht ist ihnen sicher, weil sie dem Unrecht mehr glauben. Sie gehen dem Antichristen und damit Satan voll auf den Leim. Leider, leider, muss man sagen. Und ich habe es so gedacht, hoffentlich gilt das nicht für dich. Hoffentlich gilt das nicht für dich. Du hörst heute Morgen seinen Plan, Gottes Plan für diese Welt. Du sitzt ja nicht zufällig hier im Gottesdienst. Du hörst eine Predigt über Gottes Wort und Gott teilt dir mit, wie diese Welt enden wird. Du kannst dich entscheiden, ob du daran glaubst oder nicht. Du kannst dich entscheiden für Jesus, der dich retten will. Seine gute Entscheidung, die man treffen kann. Hoffentlich gelten diese Stellen nicht für dich. Prüf das mal und wenn es richtig ist in deinen Augen, dann nimm es an. Gott wird nämlich einmal alles Unrecht richten und vernichten. Gott wird alles Leid vernichten. Gott wird alle Tränen abwischen und alle Schlechtigkeit vernichten und auch alle, die dafür verantwortlich sind, die sie verursacht haben. Gott wird heilen und wiederherstellen, Gerechtigkeit und Frieden. Und diesen Frieden können wir heute schon erleben. An dieser Stelle einen kleinen Exkurs nochmal zum Antichristen, wo wir gerade mal darüber reden. Die Bibel macht deutlich, dass es den globalen Antichristen geben wird. Aber sie deutet auch an, dass es viele kleine Prototypen an Antichristen geben wird. Antichristusse sozusagen. Der Apostel Johannes schreibt das zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 18. Bei Johannes sind es Menschen, die im Geist des Antichristen auftreten. Es geht mit einem antichristlichen Denksystem einher. Auch in Daniel wird das deutlich. Es sind Führer, die Menschen religiös und politisch, und oft kann man das ja gar nicht trennen, Religion und Politik, verführen. Und das scheint manchmal nicht leicht zu erkennen. Aber alle eint, dass sie Jesus Christus nicht anerkennen. Und damit auch nicht die Gerechtigkeit, die Jesus Christus vertritt. Damit auch nicht die Gebote, die Jesus Christus vertritt. Aber keiner von den Vorantichristen setzt sich selbst Gott weltweit gleich. Das hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Das tut erst der endgültige Antichrist. Seine geheimnisvolle Zahl ist 666, wir wissen nicht, was sie bedeutet. Und trotzdem habe ich mich gefragt, hätte man nicht Adolf Hitler als einen Vorantichristus erkennen müssen? Es fällt leicht, darüber zu reden, 60 Jahre später, ich habe in der Zeit nicht gelebt. Nur wenige haben das erkannt. In unserer Gemeindebewegung finde ich nichts, wo Leute das erkannt hatten, obwohl wir doch Endzeit-Spezialisten sind. Aber immerhin, ein im Dorf Wiedenest geborener Baptistenprediger, der hat das gemerkt. Und er schreibt schon im Jahr 1932 folgenden Artikel. Der Mann heißt Arnold Köster, ist mit Werksage verwandt. Da muss ich noch nachfragen, ob die den kennen. 1896 in Wiedenest geboren, 1960 in Wien gestorben, Baptistenprediger. Der schreibt 1932 Hakenkreuz und Sowjetstern, Malzeichen des Antichristus. Das ist aus Wikipedia. Ja, und wenn man unter Wiedenest bei Wikipedia guckt, bedeutende Persönlichkeiten, wird Adolf Köster genannt, Arnold Köster. Köster bezeichnet beide Symbole als antichristlich. Das Hakenkreuz symbolisierte Selbsterlösung, Höherentwicklung aus eigener Kraft, Selbstvollendung. Der sprechende Ausdruck für den Glauben des Menschen an sich selbst. Ausgehend von der Offenbarung des Johannes schloss Köster, dass das Symbol des Antichristus das Zeichen des Menschen ist. Das heißt jenes Zeichen, in dem der Mensch an sich selbst glaubt und sich selbst verkündet als Gott. Somit hält er beide Zeichen für gegengöttlich und antichristlich. Ein weiser Mann, schon 1932. Davon hätten wir Deutschen damals mehr gebraucht. Wachsamkeit ist also auf jeden Fall angesagt, um die Stimme gegen die Unterdrückten oder für die Unterdrückten, gegen die Unterdrückung zu erheben, um gegen Ungerechtigkeit anzustimmen, auch wenn es sich nicht unbedingt um den finalen Antichrist handelt. Das kann erst durchbrechen, wenn die Bremse Gottes gelöst wird. Und Fakt ist, dass die Gemeinde das erkennen wird. Und das sehen wir jetzt in unserem letzten Abschnitt, in den nächsten Versen, womit ich wieder innerhalb des Bibeltextes drei Verse zurückspringe. Dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert, bis er schließlich zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Noch und auch heute noch wird der Antichrist aufgehalten. Seine Zeit ist noch nicht gekommen. Die Gesetzlosigkeit greift aber schon um sich. Noch nicht richtig sichtbar, aber sie ist schon da, bis die Bremse gelöst wird. Und heute haben wir einige knifflige Fragen zu stellen. Wer hält denn da bitte schön die Gesetzlosigkeit auf? Wer verhindert denn im Moment noch das Kommen des Antichristen? Ein Ausleger nennt vier Möglichkeiten. Das Römische Reich und seine Nachfolgestaaten durch ihre grundsätzlich vernünftige Gesetzesordnung, menschliche Prinzipien von Ordnung und Recht, die Verkündigung des Evangeliums oder eben Gott selbst. Ein anderer verweist auf das Buch Daniel. In Daniel wird berichtet, dass Engelsfürsten in der geistlichen Welt über Territorien wachen und gegen die Dämonen, gegen die bösen Engel kämpfen. Michael, der Engelsfürst. Das scheint am schlüssigsten zu sein, dass Gott durch seine Engel den Antichristen aufhält. Auch hier gilt, wie dem auch sei. Gott wird irgendwann das Verhindern beenden, wenn die Zeit gekommen ist, und wir werden das merken. Wir brauchen nicht wild spekulieren, weil wir werden es merken. Das heißt aber ja auch, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Noch ist Zeit, möglichst viele Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Noch ist Zeit, Salz und Licht zu sein. Nicht, weil der Antichrist uns daran hindern wird, sondern weil, wenn er kommt, das Ende schnell kommt. Deswegen haben wir noch Zeit. Nicht, weil wir Angst vor dem Antichristen hätten. Der wird das Evangelium nicht aushalten. Das Reich Gottes kommt. Aber wenn er kommt, ist die Zeit abgelaufen. Er ist ein Loser. Mit dem Hauch seines Mundes, und das ist hier gut ausgedrückt, mit dem zweischneidigen Schwert, was in Offenbarung genannt wird, wird er ihn vernichten. Jesus kommt, erscheint, atmet, paff, platt ist er. Jesus wird der Sieger sein. Er macht das Böse platt. Er vernichtet den Feind, den Tod, das Leid. Er stellt weltweite Gerechtigkeit her. Und das nur durch seine Erscheinung. Nur indem er atmet. Vor Gott, vor dem heiligen, lebendigen Gott, vor seinem Sohn Jesus Christus kann nichts Böses bestehen bleiben. Er war, er ist, er kommt mit Macht und Herrlichkeit. Sein Reich setzt sich durch. Das ist atemberaubend. Und du musst dich entscheiden, ob du diesem Wort glaubst, ob du an seinen Plan für diese Welt glaubst. In welchen Modus willst du leben? Im Abhängmodus oder im Vorbereitungsmodus? Ich habe mich letzte Woche mit einem Gemeindeleiter aus einer kleinen Gemeinde im Ruhrgebiet unterhalten. Es ist die einzige von zwei ganz kleinen Freikirchen in einer 50.000 Einwohnerstadt. Die Gemeindemitglieder sind älter geworden. Die Kindergottesdienstarbeit musste eingestellt werden, weil keine Kinder mehr im Gottesdienst sind. Nachwuchsleiter, die man über Jahre aufgebaut hatte, konnten aufgrund persönlicher Probleme nicht ihre Rollen einnehmen. Und es sieht nicht gut aus für diese Gemeinde. Es sieht nicht gut aus. Die Gemeinde evangelisiert jährlich auf alle unterschiedlichen Arten und Weisen. Wir sind nicht in so einer Situation als Gemeinde. Wir sind in einer ganz anderen Situation. Wir können senden. Wir können senden, weil wir so viel Power haben. Wenn wir in den Vorbereitungsmodus umschalten, nur dann haben wir die Power. Wenn wir in den Vorbereitungsmodus umschalten. Am Ende des Gespräches waren wir uns einig. Aufgeben kommt nicht in Frage. Weitermachen. Gott ist mit dieser Welt noch nicht am Ende. Und wir haben uns auf die Aussage von Martin Luther verständigt. Zumindest wird sie Luther zugesprochen. Martin Luther hat gesagt, sehen wir auf der nächsten Folie, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Weil ist ja noch Zeit. Und ist ja klar, wenn die Welt untergeht, kommt der Antichrist, dann kommt Jesus. Da wollen wir einen schönen Garten haben, oder? Kann ja nicht aussehen wie Sau. Leute, das drückt Erwartung aus. Das drückt Vorbereitung aus. Da hängt nicht einer ab. Da geht noch was. Da bereitet einer vor. Da machen wir doch nochmal die Gemeinde, die Braut schick für den Bräutigam Jesus, oder?
Da geben wir doch nochmal alles für sein Reich und seine Gerechtigkeit. Da packen wir doch nochmal den Missionsbefehl oben drauf, damit noch was geht. Da sind wir doch weiter Salz und Licht in einer verlorenen Welt, eben weil noch nicht Schluss ist. Und wenn es zum Schluss kommt, dann erst recht, damit noch möglichst viele Hochzeit feiern können. Welchen Modus wählst du? Stellt euch vor, wir alle, die wir hier sitzen und gleich im zweiten Gottesdienst, wir würden nächste Woche so richtig für Gott abgehen. Wir alle schalten ab heute auf den Vorbereitungsmodus um. Wir alle haben erkannt, dass Jesus der Sieger ist und das Böse besiegen wird. Wir wissen, dass das Böse ablust und der Antichrist ein totaler Loser ist. Weil wir das wissen, werden wir alle Hoffnung verbreiten. Hoffnung, trotz und gerade wegen der aktuellen Weltlage. Wir werden fürbittend für unsere verfolgten Geschwister eintreten. Wir werden Geld zusammenlegen und spenden, damit Ebola besiegt werden kann und in Liberia keine Hungersnot ausbricht. Wir werden Kranke segnen, weil wir glauben, dass Gott durchträgt und heilen kann. Wir werden den Alten Mut zusprechen. Wir werden auch in unsere Kinder investieren und sie auf Jesus hinweisen. Wir werden hier weiter Gottes Reich mitbauen. Vielleicht würden wir als Gemeinde abgehen wie Schmidts Katze. Wir würden unser Dorf und unser Land viel stärker beeinflussen, als wir das jetzt schon tun. Und vielleicht will ja sogar nächste Woche jemand einen Apfelbaum pflanzen. Ich habe 6 mitgebracht. Aber für diesen Gottesdienst nur 4. 2 brauche ich noch für den nächsten. Leute, das ist beste Ware aus einer oberbergischen Baumschule. Herbstzeit, Geschwister, ist Pflanzzeit. Herbstzeit ist Pflanzzeit. Und vielleicht sind wir im Herbst der Weltzeit. Wenn du willst, kannst du ihn gleich während des letzten Liedes, des Motto-Liedes, hier vorne abholen. Lass den Baum abholen. Bitte lass 2 stehen. 4 habe ich. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Wann holt man sich im Gottesdienst schon mal einen Baum ab? Ja? Vielleicht hast du auch keinen Garten, dann ist die Interaktion nichts für dich. Ich hatte erst gedacht, ich bringe noch ein paar Äpfel mit, aber dann wird es zu viel. Aber so ein Schritt, diesen Baum zu nehmen und ihn einzupflanzen, das kann ein Zeichen für dich sein, dass du ab sofort im Vorbereitungsmodus leben willst. Und dieser Baum, der wird dich dein Leben lang, hoffentlich hält er so lange, daran erinnern, dass du dich entschlossen hast, im Vorbereitungsmodus zu leben. Ich will mich nicht zurückziehen. Ich nicht, weil die Welt schlechter wird. Ich brauche nicht spekulieren, wer der Antichrist ist. Ich brauche keine Angst vor ihm haben. Er ist der Loser. Jesus vernichtet ihn und sein Chef gleich mit den Satan. Und alles Böse. Das Reich Gottes wird sich durchsetzen. Und ich habe gedacht, boah, was für eine Vision. Was für eine Erwartungshaltung. Und die Entscheidung liegt bei uns, ob wir in dieser Erwartungshaltung leben wollen oder nicht. Ihr könnt euch nächste Woche helfen, indem ihr den 2. Thessalonicher Brief durchlest, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und den 1. auch nochmal. Oder wenn ihr die Fragen auf dem Infozettel beantwortet, für euch persönlich oder im Hauskreis. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einen Apfelbaum pflanzen. Jetzt, während des Motto-Liedes, geht das. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.